Ja, wir sind in einer Predigtserie, wenn man dem so sagen kann, zu dem Thema erste Frucht, erste Geburt. Das ist der dritte Teil heute. Ich möchte kurz zusammenfassen, was wir alles schon gehört haben. Die Zusammenfassung von dem, was wir schon gehört haben zu dem Thema erste Frucht, erste Früchte, erste Geburt. Wir haben gemerkt, das ist ein Prinzip, das uns in der ganzen Bibel begegnet. Das ist nicht irgendwo ein Teil nur vom alttestamentlichen Gesetz, sondern ist etwas, was uns im Alten und im Neuen Testament auch außerhalb vom Gesetz immer wieder begegnet. Das ist ein geistliches Prinzip, das eigentlich lautet, wenn das Erste geheiligt ist, wenn das Erste Gott geweiht ist, ist alles, was dem Ersten nachfolgt, geweiht und geheiligt und unter seiner Autorität, unter seinen Verheißungen, unter seiner Versorgung und unter seinem Schutz. Wir haben weiter das Prinzip herausgefunden, das Erste gehört am Ersten. Also das Erste, was ich empfange, weihe ich am Ersten in meinem Leben. Und das ist Gott. Und wir haben gesehen, dass es noch schwierig ist, die Erstlingsfrucht, sei es jetzt mit Geld oder sei es mit Getreide, Ernten jetzt da irgendwie Gott zu geben. Gott hat Ersten eingesetzt im Leben, wo das für ihn stellvertretend soll empfangen. Wir haben gesehen, dass die erstgeborenen Söhne vom Volk Israel Gott geweiht, Gott heilig sind, sein Eigentum sind und dass jetzt nicht aus allen Stämmen müssen die Erstgeborenen da zusammengezogen werden, dass Gott das alles gelöst hat und gesagt hat, ich nehme anstelle der Erstgeburt nehme nicht den ganzen Stamm Levi. Das ist für mich wieder Erstgeborenung. So wie die erstgeborenen Söhne von Israel. Sie sollen ausgesondert sein, sie sollen mir geheiligt sein, sie sollen die sein, die den Dienst an meinem Tempel tun. Und sie haben keinen Anteil am Land bekommen und an den Tieren. Und ihnen soll nachher der Zehnt und ihnen sollen die ersten Früchte gebracht werden. Wir haben weiter gesehen, dass im Neuen Testament die Ersten, die immer wieder erwähnt sind, Apostel sind. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer und so weiter. Und dass die Reihenfolge immer so ist. Wir haben ja gesehen, dass die Praxis von der ersten Gemeinde so war, dass sie die Gaben zu den Füßen der Apostel gelegt haben, dass sie die waren, die im Neuen Testament die Gaben in Empfang genommen haben. Nicht nur für sich selber, sondern für das sie es nachher unter der Gemeinde haben eingeteilt, ausgeteilt und gerecht verteilt. Das ist das, was wir die letzten zwei Mal hatten. Wenn ihr es verpasst, müsst ihr sonst das noch nachhören. Ich werde nicht alles wiederholen, sonst wird es ein bisschen langweilig. Also noch einmal das Prinzip Römer 11, Vers 16. Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Also das ist noch einmal das Prinzip. Das Erste heilig ist, dann ist der Rest durch das auch heilig. Und nochmal eine Verheißung, die wir aus den Sprüchen von Salomo kennen, Sprüche 3, Vers 9 bis 10, Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Das Prinzip vom Zehnten, das Prinzip von der Erstlingsfrucht und auch von den Opfern, wir können jetzt da noch weitergehen, ist von Gott her nie so gedacht, dass wir nachher arm werden. Sondern ist gedacht, dass wir so Verwalter sind, so bezeugen, dass wir einen grosszügigen Gott haben, dass wir immer mehr als genug haben, dass wir immer etwas von dem können ihm zurückgeben und auch noch genug haben für andere damit zu segnen. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir gute Verwalter sind von den Sachen, die er uns anvertraut hat. Und Geld, Güter ist ein gutes Übungsfeld. Jesus hat gesagt, wenn ihr im Kleinen treu seid, dann werde ich euch Verantwortung über Grösseres können anvertrauen. Und wir haben es in dieser ganzen Thematik von Verwalterschaft angeschaut. Wir merken, Gott möchte, dass wir Verwalter von seinen Gaben sind, von seinem Reich sind. Und er möchte uns sein ganzes Reich, die ganzen Schätze von seinem Reich, anvertrauen. Und er sucht Leute, die er findet, die treu sind, die fähig sind nach seinen Prinzipien, nach seinen Geboten, nach seinen Maßstäben Verwalter zu sein. Und denen wird er mehr anvertrauen. Es heisst sogar, dass der Reichtum der Heiden den Heiligen wird zufallen. Es gibt mehr als eine solche Bibelstelle. Ich glaube, die Zeit ist reif, sind wir drinnen, wo solche Transfer von Verantwortung nachher ist. Und das Ergebnis ist, wenn wir das machen, dann werden unsere Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Das ist eine Verheißung. Ein Beispiel, wo wir weiter sehen, dass Erstlingsgaben durchaus nicht etwas ist, was nur im Gesetz von Mose würde vorkommen, ist ganz am Anfang von der Bibel. Im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 3 bis 4. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Da ist das Erste, so eine Erstlingsgabe, ein Erstlingsopfer, eine Erstlingsfrucht, das erste Mal erwähnt, Jahrhunderte vor dem Gesetz. Kain und Abel waren die Söhne von Adam und Eva. Jetzt machen wir einen Gump in die Zeit vom Gesetz, von Mose. Das ist noch vor dem Gesetz, aber immerhin, hier zeigt das Prinzip von Erstgeburt, ist Gott sehr wichtig gewesen. Wir gehen jetzt rein ins zweite Buch Mose, Kapitel 4, Vers 22 und 23. Dort lesen wir. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. 2. Mose 4, 22. Also, was hier jetzt interessant ist, 2. Mose 4, Vers 22. Was hat er herausgefunden? Was ist da das Interessante? Ja, und wer ist der erstgeborene Sohn? Das sagt Gott. Israel, ja. Wie kommt jetzt Gott dazu, zu sagen, dass Israel sein erstgeborener Sohn ist? Hat jemand eine Idee? Wie kommt Gott dazu, Israel als sein erstgeborener Sohn zu bezeichnen? Ja, das ist das Interessante hier an dieser Stelle, oder? Das ist ja der Auftrag, den Gott dem Mose gibt, wo er ihm sagt, tu das Volk rausführen und sag dem Pharao, lass meinen erstgeborenen Sohn ziehen. Und wenn du das nicht machst, wird er nicht deinen erstgeborenen Sohn nehmen. Also mit anderen Worten, wenn wir das mit dem das Prinzip von Erstgeburt verstanden haben, heisst eigentlich, der erstgeborene Sohn ist eigentlich der, der Gott gehört. Sein Eigentum. Erstgeburt ist sein Eigentum. Es gehört ihm. Und es soll ihm zur Verfügung gestellt sein. Und wir haben gesehen, durch das, dass die Israeliten die erstgeborenen Söhne stellvertretend eben die Leviten in dem Sinn zur Verfügung gestellt haben, ist der ganze Rest auch geheiligt. Das ganze Volk kann jetzt wie als erstgeborener Sohn angeschaut werden, wo Gott dem Pharao zum Ausdruck bringt, hallo, musst gut hören, das Volk hier als Ganzes betrachte ich als mein Eigentum. Und du hast kein Recht, dich an meinem Eigentum zu vergreifen.
Es ist unrechtmäßig, wenn du mein Eigentum, mein Volk, das mir gehört, gefangen behaltest. Lass ziehen. Und wenn nicht, werde ich deine erste Geburt nehmen. Und ich weiß, wie die Geschichte ausgeht. Der Pharao hat sie nicht ziehen lassen. Und in dieser letzten Nacht vor dem Auszug ist nachher die Tragödie passiert, dass alle Erstgeburt von Ägypten geschlagen ist worden. Und in jedem Haus ist Wehklage, Trauer und Jammer gewesen. Und gleichzeitig haben wir nachher das stellvertretende Opfer gehabt, das Lamm, das geopfert werden soll, das Blut, das die Türpfosten gestrichen werden soll, als Zeichen, dass hier die Erstgeburt verschont ist, als Zeichen, dass das geheiligt ist. Ein Bild, das ja nachher auf Christus hinweist, auf das Lamm von Gott, das für unsere Sünden gestorben ist. Dann kommen wir jetzt eigentlich zu diesen Parallelen. Wir haben Altes Testament, wir haben Neues Testament, wir haben bildliche, geschichtliche Ereignisse, die hier stattfinden, und wir haben Erfüllung im Neuen Testament, die sich durch Christus erfüllen. Und wir gehen jetzt dazu noch einmal in 3. Mose 23, Vers 9. 3. Mose 23, Vers 9 bis 17. Das ist interessant, weil hier haben wir jetzt eine Aufzählung über den Sabbat, über die jüdischen Feste und was die, wie die sollen gefeiert werden. Ich lese mal ab Vers 9. Also das steht jetzt eh nicht auf der Folie, der Bibeltext, aber die Tabelle wäre eben auch interessant. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und es aberntet, so sollt ihr die erste Garbe eurer Ernte zu dem Priester bringen. Der soll die Garbe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun am Tage nach dem Sabbat. Und ihr sollt am Tage, da eure Garbe geschwungen wird, ein Brandopfer dem Herrn bringen, von einem einjährigen Schaf ohne Fehler, samt dem Speiseopfer 2/10 feines Mehl mit Öl vermengt als ein Feueropfer für den Herrn zum lieblichen Geruch, dazu das Trankopfer eine Viertelkanne Wein. Und ihr sollt von der neuen Ernte kein Brot noch geröstete oder frische Körner essen bis zu dem Tag, da ihr eurem Gott seine Gabe bringt. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Das ist nicht das. Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Garbe als Schwingopfer dargebracht habt, 7 ganze Wochen. Bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speiseopfer dem Herrn opfern. Ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote bringen, als Schwingopfer von 2/10 feinstem Mehl gesäuert und gebacken, als Erstlingsgabe für den Herrn. Also, was wir hier eigentlich beschrieben haben, sind verschiedene Feste, heute der Anfang raus. Genau. Also wir haben einerseits haben wir jetzt hier eigentlich eine ganze Reihenfolge von Anlässen, die beim Volk Israel passiert sind. Gott hat gesagt im 2. Buch Mose 12, Vers 1, der Monat, wo ihr aus dem Ägypten werdet ausziehen, das soll von jetzt an, der Monat soll der erste Monat im Jahr sein. Also mit anderen Worten, von dort an sollt ihr wie eure Monate, eure Jahre neu anfangen. Es ist wie ein Neuanfang, den ich mit euch machen will. Und darum sollt ihr den Monat als ersten Monat nehmen, das neue Jahr. Das ist der Monat Abib. Später hat man im Nissan gesagt, das ist der gleiche Monat. Also das ist im jüdischen Kalender der erste Monat. Du gehst zurück auf einen Auszug aus Ägypten.
Der Auszug war aber nicht am 1. von diesem Monat, sondern das war einfach der 1. Monat. Der Auszug aus Ägypten war nach dem 14. Tag. Dann sollen sie nämlich eben das Opferlämmchen nehmen, sollen es familienweise, sippenweise schlachten, das Blut an die Türpfosten streichen und nachher ist das Passa damit gefeiert worden, das Passa Lamm. Und mit diesen vier von diesem Passalam am nächsten Tag sind sie nachher aus Ägypten ausgezogen. Und wir sehen, ziehen die Parallelen zum Neuen Testament, das vorher schon erwähnt. Am Passafest, am jüdischen, ist Jesus gekreuzigt worden. Also das Fest hat übrigens eine ganze Woche gedauert. Das hat am Sabbat angefangen. Also am 14. Tag vom Monat Nissan, und dann ist es eine Woche gegangen bis am nächsten Sabbat. Und der Freitag, der Karfreitag, den wir heute haben, war also ein Teil vom Passafest und dann ist Jesus gekreuzigt worden. Und nachher ist der Sabbat gekommen, der Ruhetag, das Fest der ungesäuerten Brot. Das ist dort, wo Jesus im Totenreich war oder im Grab war. Und jetzt ist es interessant, vielleicht habt ihr noch geachtet, 3. Mose 23, 11, ich habe es vorher schon gelesen, der soll die Garbe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun am Tage nach dem Sabbat. Also jetzt ist das Passafest eigentlich vorbei, rüchiges Fest, Sabbat von Sabbat zu Sabbat. Sabbat ist der Samstag, unser Samstag. Und jetzt am Tage nach dem Sabbat sollen sie jetzt die erste Erstlingsfrucht bringen. Und das ist die erste Frucht gewesen, oder die erste Ähre von der Gerstenernte. Gerste ist offensichtlich das Getreide, das am schnellsten wächst, das am frühesten im Frühling schon oder im Frühsommer bereits kann geerntet werden kann, oder eben die erste Frucht kann geerntet werden. Und das ist am Tag nach dem Sabbat. Also am Sonntag, Erstlingsfrucht von der Gerstenernte, und an diesem Tag ist Jesus auferstanden. Am Sonntag, am Tag nach dem Sabbat. Und jetzt ist es interessant, ich habe es vorher gelesen, nachher sollen wir 50 Tage nach dem Passa oder 7x7 Tage, 7 Wochen nach dem Erstlingsfruchtfest soll man noch einmal eine Erstlingsfrucht bringen. Und zwar ist das jetzt die Erstlingsfrucht von der Weizenernte. Und jetzt sollen sie da nicht Körner bringen, sondern sie sollen Mehl daraus machen und 2 Laibe Brot sollen sie da daraus machen. Und das nachher als Erstlingsfrucht bringen. Und das zweite Fest von der Erstlingsfrucht, das ist das Pfingstfest. Und ihr wisst, was am Pfingsttag passiert ist. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Die Gemeinde von Jesus Christus ist geboren worden. Und das ist interessant, dass wir hier 2 Erstlingsgabenfest haben, wo offensichtlich Gott derart wichtig ist und derart ernst nimmt, dass er ganz entscheidende heilsgeschichtliche Ereignisse auf diese beiden Tage legt. Also das Fest von der Erstlingsfrucht von der Gerstenernte ist der Tag, wo Jesus als der Erste von den Toten aufersteht. Und dort, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, was passiert? Die, Jesus nachfolgen, werden hier sozusagen auch zu einer Erstlingsfrucht, werden hier zum ersten Mal geboren. Und es ist ein Leib, das ist schon interessant. Das ist nicht ein Korn, es ist ein Leib. Erste Erstlingsgabe, ein Korn. Zweite Erstlingsfrucht, ein Leib. Merkt ihr etwas? Oder die Symbolik, die da drin steckt. Und wenn wir jetzt die Bibelstellen noch nachlesen, jetzt kannst du eins weitergehen, wie das geht. Eine Folie weiter, das wäre jetzt 1. Korinther 15, Vers 20. es: Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Genau denn, wo die, das Fest von der ersten Erstlingsfrucht war. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Die kommen jetzt auch. Und jetzt haben wir ja das letzte Mal schon, oder das vorletzte Mal, die Stelle im Hebräer gesehen, wo wir gemerkt haben, das wäre jetzt die nächste Folie. Nein, das ist die übernächste. Und zurück. Yes. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Das ist eine interessante Bibelstelle hier, weil jetzt heisst sie mit anderen Worten, ihr seid selber hergekommen zu dieser Gemeinde. Berg Zion. Stadt des lebendigen Gottes, himmlisches Jerusalem, das sind alles Begriffe, symbolische, bildhafte Begriffe aus dem Alten Testament, die die Gemeinde von Jesus Christus beschreiben. Alle die, Berg Zion, Stadt des lebendigen Gottes, himmlisches Jerusalem. Und da sind noch viele tausend Engel auch noch dabei. Herzlich willkommen. Und Gemeinde der Erstgeborenen. Also er bezeichnet die Gemeinde als die Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, um Gott, dem Richter über alle und so weiter. Also mit anderen Worten, Christus ist wie der Erstgeborene von den Toten, ist wie die Erstlingsfrucht, der Erste. Er ist Gott geweiht, er ist Gott geheiligt, und was passiert mit allem, was dem nachfolgt, wo erst geboren ist, es wird auch geheiligt. Es überkommt den gleichen Status. Jetzt ist auch der Leib, der nachfolgt, oder die Ausgießung vom Heiligen Geist an dieser zweiten Erstlingsfrucht, an diesem zweiten Fest ist gefeiert worden. Jetzt wird auch der Leib heilig und wird auch als Erstgeborene bezeichnet. Und auch damit ausgesondert für Gott. Eigentum von Gott. Du bist ausgesondert von Gott. Du bist Eigentum von Gott. Du bist Teil von dieser Erstgeburt, von dem Volk von Gott. Und genauso wie Gott über das Volk Israel gesagt hat, das ist mein erstgeborener Sohn, sagt er über uns, der Gemeinde, dem Volk von Gott, ihr seid meine erstgeborenen Söhne und Töchter, wo Christus der Erstling war. Kann man das einigermaßen nachvollziehen? Macht das irgendwie ein bisschen Sinn? Also es war einfach noch einmal ein Versuch, euch noch einmal das Prinzip von Erstgeburt und von Erstlingsfrucht nochmal nachzubringen. Jetzt kommen wir noch in eine ganz praktische Frage rein. Jetzt kannst du die nächste Folie bringen. Die ist ja, hat ja viele Leute offenbar beschäftigt. Ja, wie viel ist es denn jetzt? Wenn wir das jetzt auch praktizieren wollen, was ist denn jetzt genau der Anteil? Wir leben ja die meisten von uns nicht in der Landwirtschaft und wir können nicht einfach von den ersten Äpfeln oder von der ersten Getreide oder Gerstenernte etwas bringen. Wir haben ein anderes System, wir haben einfach unseren Monatslohn. Und wenn wir das jetzt auch anwenden wollen, ist die Frage, wie machen wir das jetzt? Wie viel ist denn die Erstlingsfrucht? Ja, ich habe schon die letzten zwei Mal gesagt, dass die Bibel über das nichts sagt. Sie sagt das nicht. Das ist einfach ein Anteil. Es ist, also das heisst, sie soll es in einen Korb bringen. Also es kann nicht eine riesige Sache sein, wenn man sie in einen Korb bringen kann, von der Gesamtheit. Einfach das Erste, das reif wird von dieser Frucht. Jetzt das Problem, dass man natürlich nicht alle Leute in der Landwirtschaft haben geschafft, das haben nicht nur wir heute, das haben die Juden auch schon gehabt. Und darum haben sie sich dann überlegt, ja, wie könnten wir jetzt das ausrechnen? Und es gibt verschiedene Lehren da drinnen. Wir sehen das jetzt hier, die Mishnah, das ist ein jüdisches Gesetzesbuch, kann man sagen, wo die Juden haben probiert, eben die Gesetze irgendwo praktisch greifbar zu machen. Da ist ein ganzes Kapitel, respektive ein ganzes Buch dem Thema von Erstlingsfrucht gewidmet. Nachher haben wir als zweite Schrift die Didache, das ist eine frühchristliche Schrift, die ist im ersten Jahrhundert entstanden, wo christliche Leiter das geschrieben haben. Auch hier ist das Thema von der Erstlingsfrucht behandelt und wie man das soll oder kann anwenden, allerdings ohne genaue Zahlen. Das heisst nur, es ist recht, wenn man es macht, aber nicht mit irgendeiner prozentualen Angabe. Und jetzt der Einzige, der uns jetzt hier weiterhilft, ist der Rabbi Hillel. Das ist die rabbinische Lehre. Und der Rabbi Hillel, nehmen wir den. Ja, jetzt kannst du die nächste. Rabbi Hillel, der hat so ungefähr 80 vor Christus bis 10 nach Christus gelebt. Die Historiker sind sich da offensichtlich nicht ganz einig. Der ist, wenn es so stimmt, wäre er 90 geworden, ja, ist alt geworden. Es gibt solche, die sagen, er sei von 100 vor Christus bis 7 nach Christus gelebt, dann wäre er noch älter geworden. Es gibt auch solche, die sagen, er sei von 60 vor Christus bis 20 nach Christus gelebt. Man weiß es einfach nicht so genau. Die Tatsache ist, dass er die Geburt von Jesus auf jeden Fall noch erlebt hat. Also er war sozusagen ein Zeitgenosse von Jesus gewesen, auch wenn er doch ein grosses Stück, sehr wahrscheinlich älter war. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Jesus ihn vielleicht sogar als 12-Jährigen im Tempel noch gesehen hat und dort mit ihm diskutiert hat. Wir wissen es nicht, das ist die Spekulation. Einfach nur, dass ihr wisst, wer der Hillel ist. Das war also ein rabbinischer Lehrer gewesen, und der hat einen ganz grossen Einfluss gehabt auf die ganze jüdische Gesetzgebung, wie man nachher eben die Gebote von Mose ganz praktisch hat angewendet. Und der hat jetzt ganz etwas Cleveres gemacht. Der ist jetzt gerade erforschen, wie viel ist denn jetzt von einer so einer ersten Ernte eigentlich die erste Frucht? Wie viel ist das von einem Fruchtbaum? Wie viel Äpfel so im Verhältnis zum Gesamten werden da als erstes reif? Und der hat nachher da die Tabellen aufgestellt und hat das so bezeichnet, ein 40. vom Jahreslohn ist, wenn das Auge voller Licht ist, ein 50. ist ein mittelmäßiges Auge und ein 60. ist ein böses Auge. Das hat er einfach so gesagt. Warum das es da mit diesen Augen auf sich hat, weiss ich auch nicht so genau. Interessant ist jetzt aber, dass Jesus genau das aufgreift in Matthäus 6, 19 bis 24. Das ist jetzt die letzte Folie. Das ist ein bisschen viel Text, darum habe ich es ein bisschen anders darstellen. Jetzt müsst ihr den Text einmal gut lesen hier. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann erst die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also ihr merkt, wenn ihr den ganzen Text jetzt hier anschaut, es geht hier um einen Umgang mit Geld. Einverstanden? Der ganze Abschnitt. Ihr sollt nicht Schätze auf Erde sammeln, wo sie Rost und Motten zerfressen, sondern ihr sollt euch Schätze im Himmel sammeln. Und nachher am Schluss wieder, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, ihr könnt nicht Gott und am Mammon dienen. Und jetzt sind zwischen so ganz zwei komische Versen, die überhaupt nicht da scheinen zu passen. Und mir ist bis jetzt immer so gegangen, bevor ich den Hillel kennt habe, dass ich gefunden habe, was soll das? Was macht jetzt, was haben die Versen da mit dem, auf den Augen und dem Licht und dem bösen Auge und der Finsternis? Was hat das ums Himmels Willen zu tun mit dem Ganzen? Und ich muss mich ehrlich sagen, ich habe es bis vor kurzem nicht gewusst. Und jetzt merke ich plötzlich, wenn man jetzt die Aussage vom Rabbi Hillel nimmt, der sagt, wenn du vor Erstlingsfrucht ein 40 Stück isst, dann ist dein Auge Licht. Das ist ein Hell. Und das scheint das Licht vom Leben da drin. Wenn du 50 Stück isst, dann ist es so mittelmässig, das ist nicht schlecht. Und wenn du 60 Stück isst, das ist ein böses Auge. Also das klingt schon relativ schlimm. Also das heisst, es verfinstert dich. Und das ist jetzt interessant, dass Jesus hier offensichtlich etwas von dem Rabbi Hillel übernimmt, der im Judentum dann ja gebräuchlich war. Für uns ist es auch nicht gebräuchlich, darum kommen wir nicht nachher. Wenn dann solche Anspielungen sind. Und er sagt mit dem, schaut, wenn ihr grosszügig seid, wenn ihr nicht an Geld hängt, dann habt ihr wie ein Haus Auge, dann habt ihr wie ein offenes Auge, das Licht in euch innen kann wirksam sein. Und das andere, wenn ihr gitzig seid, wenn ihr selbstsüchtig seid, wenn ihr knauserig seid, dann ist das wie ein böses Auge, das euch verfinstern kann. Also hier nimmt Jesus offensichtlich Bezug auf das, was Hillel gesagt hat, ohne allerdings jetzt eine die Prozentualen oder die Bruchzahlen irgendwie zu erwähnen oder zu bestätigen oder zu sagen, wir müssen es jetzt auch so machen. Aber es ist mindestens interessant. Ich habe herausgefunden, der Hillel hat auch noch einen zweiten Vers predigt, den Jesus übernommen hat. Und ich auch gemeint habe, dass ich von Jesus falsch ist, von Hillel. Und zwar die sogenannte goldene Regel. Der Rabbi Hillel hat einen Wunsch gehabt. Er wollte die Botschaft vom jüdischen Glauben auf etwas ganz Enges komprimiert zusammenfassen. Und zwar ist das passiert, es ist ein Mann, ein Heid, also einer, der nicht jüdisch zu ihm kam, und hat gesagt, wenn du mir deinen Glauben kannst erklären, solange ich auf einem Bein kann stehen kann, ohne dass ich fortkippe, dann höre ich dir zu. Aber länger höre ich nicht zu. Und nachher hat sich der Hillel wirklich also alle Mühe gegeben, wie kann ich das ganze Alte Testament, wie kann ich den jüdischen Glauben sozusagen auf einen Satz reduzieren, auf einen Satz komprimieren. Und er hat folgenden Satz herausgefunden. Das, was du möchtest, dass dir andere tun, das tun auch innen. Die sogenannte goldene Regel, sagen wir dem, das hat Jesus so gesagt, wenn wir uns erinnern. Er hat das sozusagen übernommen. Aber Jesus hat nicht das zum Kern zur Zusammenfassung gemacht, hat er so gemerkt. He? Es gibt ein Buch, Jesus und Hillel. Beide sind ganz prägende Rabbis gewesen. Jesus hat nämlich etwas anderes gesagt, was das Wichtigste ist, und Zusammenfassung vom Alten Testament. Wisst ihr das? Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit all unserem Verstand, mit all unserem Sein und unseren Nächsten wie uns selber. Und wenn er das tut, dann hat er das ganze Gesetz und Propheten erfüllt. Das andere ist natürlich auch nicht falsch. Die goldene Regel finde ich super, das sagen wir unseren Kindern halben noch. Das, was du nicht möchtest, dass dir jemand zu leid tut, das tust du auch nicht. Oder? Das wäre die Negativformulierung von dem Gleichen. Gut, jetzt mir ist es richtig, darum bin ich etwas zurückhaltend gewesen mit dem Hillel. Wir sind nicht Juden, wir sind nicht unter dem jüdischen Gesetz und wir müssen auch nicht irgendwelche Zahlen ausrechnen. Es kann einfach ein Hinweis sein, in welcher Grösse noch nicht, dass sich das könnte bewegen, wenn das jemand wette, anwenden. Aber es ist nicht ein Gebot, es muss niemand Erstlingsfrucht geben. Es muss auch niemand den Zehnt geben. ist nicht irgendwie gelesen im Internet, wenn ich mir vorstelle, dass es schlimm sein würde. Da gäbe es ja verschiedene Gemeinden in Afrika, wo die Erstlingsfrucht predigen und die Leute sagen, sie müssen nicht den ganzen ersten Monatslohn im Januar abliefern. Und das sozusagen zu einem Gebot erklären. Und das empfinde ich als einen Missbrauch von dem. Und ich möchte euch auch hier das klar sagen, wenn wir uns jetzt mit dem Thema von Erstgeburt, wenn wir uns mit dem Thema von der Erstlingsfrucht haben auseinandergesetzt, wenn du Offenbarung darüber hast, wenn du überzeugt bist, dass das ein Prinzip ist, wo Gott auch noch heute wette, dass wir das anwenden, dann tu es in aller Freiheit. Und wenn du die Überzeugung nicht hast, dann lass uns Himmels Willen sein. Es nützt dir nämlich nichts. Es ist kein Automatismus damit verbunden. Weil dann sind wir in einer Gesetzlichkeit. Das ist keine Pflichtübung. Wenn du überzeugt bist, dass das richtig ist, den Zehnten im Herz zu geben, dann tu es. Wenn du überzeugt bist, dass es richtig ist, etwas von deiner ersten Frucht Gott zu geben und glaubst, dass der Rest der geheiligt, gesegnet, geschützt ist, dann tu es und probier es aus. Aber es muss deiner Überzeugung entsprechen. Amen. Sorry, jetzt sind wir so ein bisschen unterbrochen gewesen mit der Technik. Hätte er folgen können, oder ist es ein bisschen schwierig gewesen? Gut gewesen. Okay, also ihr seht hier eben die Erstlings, die Fest, das Fest vor Erstlingsfrucht. Es hat übrigens noch ein drittes gegeben. Nicht nur das Erstlingsfruchtfest vor Gersten ernt und nachher das vor Weizen ernt. Das hat dann nachher später im Jahr noch ein drittes Erstlingsfruchtfest gegeben und das ist dort, wo man dann die ersten Früchte Wein und Öl geerntet hat. Da habe ich nicht herausgefunden, was für einen Bezug das zum Neuen Testament hat. Also wir haben noch häufig zum Entdecken. Ich habe nicht herausgefunden, was der Neujahrstag der Jüdische führt. Ich habe gedacht, das sei vielleicht der Einzug von Jesus in Jerusalem, aber das war dummerweise eine Woche vorher und nicht 14 Tage vorher. Und wir wollen nicht irgendetwas konstruieren, nur dass es schön aussieht, was gar nicht so ist. Also wir haben noch etwas zu entdecken. Ich bin überzeugt, dass alle Ordnungen, die Gott im Alten Testament angeordnet hat, auch alle Feste, alle Gaben, alle Opfer im Neuen Testament irgendeine Entsprechung haben. Oft ist es ein symbolischer, bildhafter, wo wir nicht eins zu eins so müssen keine Opfer Lämmer mehr bringen, das ist Jesus für uns ein für alle Mal geworden. Aber wir dürfen die Prinzipien von Gottes Reich für uns entdecken, wir dürfen Verwalter sein von diesen himmlischen Gaben, dürfen im Kleinen treu sein und er wird uns über Größeres setzen.